Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich glaube, ich werde nicht so viel über mich selber sagen. Ich habe das die letzten zwei Male schon genug gesagt, auch über die Organisation. Das erzähle ich dann später. Aber ich würde gleich am Anfang euch gerne eine Geschichte erzählen. Wir lesen in Römer 1, Vers 16: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. In den 70er Jahren in Amerika, in New York, wuchs ein ganz normaler jüdischer Mann auf. Er wuchs auf in einer jüdischen Familie, säkular, ganz säkular geprägt. Und er war Atheist. Und er war nicht nur Atheist, er war Nihilist. Er glaubte, dass das Leben überhaupt keinen Sinn hatte, keinen Sinn, keinen Zweck. Und eines Tages lief dieser junge jüdische Mann auf die Straße New Yorks und hat ein Traktat genommen von einem alten Mann. Nun, dieser alte Mann ist gestanden gegen der Mauer, weil er so viel Angst hatte vor den Leuten, hat so eine Papiertüte in der Hand gehabt und hat dann immer ein Traktat rausgenommen und das an Leute, an den Passanten gegeben. Dieser junge jüdische Mann hat diesen Traktat genommen. Und auf dem Traktat ist gestanden die sehr bekannte Wörter von Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt geschickt hat, dass alle, die daran glauben, sollen nicht sterben, sondern ewiges Leben haben. Und dieser junge jüdische Mann hat nicht nur den Traktat behalten für sich zu Hause, er hat sogar diese Vers auswendig gelernt. Warum? Ja, um seine christlichen Freunden zu zeigen, dass er doch etwas wusste von ihrem Glauben. 8 Jahre später ist dieser junge Mann zum Glauben gekommen. Und er dient jetzt als unser Europadirektor namens Avi Snyder. Und dieser Vers, Römer 1, 16, wenn ich zurückgehe, das fasst zusammen seine Erfahrung. Und das ist einer von unseren Lieblingsversen bei Juden für Jesus. Ist einfach alles drinnen, ne? Ist einfach so ein mächtiges Vers, so ein ermutigendes Vers. Aber es ist auch ein hartes Vers. Und es gibt in der Bibel Bibelstellen, die hart sind, aber aus verschiedenen Gründen. Einige Versen sind hart, weil wir verstehen sie nicht oder nicht ganz. Vielleicht verstehen wir so ein bisschen, aber nicht ganz, nicht alles. Diese Problemversen, sage ich mal. Aber andere Bibelstellen sind sehr, sehr schwierig oder hart, genau weil wir sie verstehen. Und das ist eine davon. Hier würde ich sagen, ist nicht so kompliziert. Das können wir verstehen. Aber die Frage ist, glauben wir daran? Glauben wir daran, dass was auf dem Bildschirm steht, auf dem Leinwand steht, dass das die Wahrheit ist? Das ist für uns problematisch. Und heute möchte ich einfach Stück für Stück durch diese Bibelvers gehen und wir werden das zusammen entdecken, was da steht. Und ich hoffe, dass es für euch wirklich ermutigend ist, wenn ihr zu euren Freunden oder Arbeitskollegen oder was auch immer, Leute auf die Straßen geht und mit ihnen über euren Glauben redet. Also der Paulus fängt an mit einem typischen Paulus-Statement, also eine typische Aussage von dem Apostel Paulus, oder? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich kann mir das so vorstellen, dass er so irgendwo auf einer Bühne steht, vielleicht mit einem Stab oder so. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das klingt doch für mich so ein bisschen wie Paulus, ne? Der Held, der mächtige Held Paulus, ne? Aber Paulus war ein ganz normaler Mensch, so wie wir alle. Er hatte auch seine Ängste, er hatte auch seine Probleme mit Scham. Das letzte Mal, dass ich dabei war, oder vorletztes Mal, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, haben wir über die Ängste gesprochen. Die Ängste, die uns den Mund verschließen. Und ich möchte uns ganz kurz daran erinnern, welche Angst Paulus hatte und warum es für ihn schwierig war. In die Apostelgeschichte 18, 8 bis 11, oder am Anfang nur 8, lesen wir, ich habe es nicht eingeblendet, lesen wir hier, von seinem Anfang in Korinth. Er ist gerade angekommen in der Stadt Korinth und da lesen wir, Apostelgeschichte 18, Vers 8. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? Der Vorsteher der Synagoge, der Rabbiner der Synagoge ist zum Glauben gekommen mit seinem ganzen Haus und dann lauter Leute haben sich taufen gelassen. Ich wünsche mir, ich könnte euch sagen, ja, ich bin nach Berlin gekommen, wir haben die Arbeit gegründet und der Rabbiner Teichtal vom Chabad ist zum Glauben gekommen und auch seinem ganzen Haus und viele Juden wollen sich taufen lassen. Das kann ich euch aber leider nicht sagen, das wäre eine Lüge. Das ist nicht passiert, aber bei Paulus ist das passiert. Also die perfekte Voraussetzungen für einen erfolgreichen Dienst in eine neue Stadt. Und dann verpassen wir ganz genau wegen dieser erfolgreichen Anfang, was als nächstes geschrieben steht. Da lesen wir, der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in diese Stadt. Paulus hatte so viel Angst, dass Jesus selber musste ihm erscheinen, um zu sagen, schweige nicht, rede. Das passt irgendwie nicht zusammen mit unserem Bild von dem großen Apostel Paulus. Aber wie gesagt, er war nur ein Mensch wie uns. Aber trotzdem hat er dann die Entscheidung getroffen. Und wir lesen im darauffolgenden Vers, also es passiert alles ganz schnell, ne? Im darauffolgenden Vers lesen wir, und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Und wir wissen, dass der Römerbrief, in dem wir unseren Vers haben heute Morgen, hat Paulus von Korinth, aus Korinth an den Römern geschrieben. Er hat mit dem ganzen Thema Scham und Angst gerungen und letztendlich konnte er dann sagen zum Schluss, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Klingt wunderbar, aber wie ist es mit uns? Ah, ich habe es doch eingeblendet gehabt. Entschuldigung. Wie ist es mit uns? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind Leute auf dem Weg zum Kirche mit der Bibel hinter der Rücken und einer Papiertüte im Kopf. So, dass die Leute sie nicht erkennen. Und andere Leute putzen Autos oder ja, lesen ganz gemütlich die Zeitung. Wir sollen eigentlich ganz ehrlich miteinander sein. Es gibt Zeiten, wenn wir Angst vor anderen haben. Oder wenn wir uns schämen, wenn wir uns schämen über Jesus oder über die Tatsache, dass wir ihn glauben. Weil für uns ist es wichtig, was andere Leute über uns denken. In dem Moment, in diesen Momenten, wo wir Angst haben, dann haben wir mehr Angst vor Menschen als vor Gott. Wir sind menschenfürchtig und nicht gottesfürchtig in dem Moment. Das, was die Menschen über uns denken und sagen, ist uns viel wichtiger als das, was Gott über uns denkt und sagt. Und in dem Moment haben wir halt so diese kurzfristige Denkanweise, wo wir denken, ach, in dem Moment, in dieser Gruppe von Freunden oder in dieser Gruppe von Arbeitskollegen mag ich nicht blöd vorkommen. Es tut auch weh. Es schmerzt, wenn Leute über uns lachen. Oder wenn du bei der Arbeit bist, ha, bist du wieder in der Kirche gegangen? Ha. Ja. Ich hab dann länger geschlafen, ich habe Fernsehen geguckt und du warst da in der Kirche. Ha, bist du ein Idiot? Das schmerzt, solche Wörter, ne? Es tut weh. Aber was ist wichtiger? Ist es wichtiger, eine kurzfristige Sicht zu haben oder eine langfristige Sicht? Zu denken, eines Tages werden wir mit dem König der Herrlichkeit sein. Es ist auch eigentlich eine Frage über Komfort. Was für ein Komfort wir wollen. Ist es uns lieber, dass in dem Moment, wenn Leute uns verspotten oder so, es ist uns lieber, wie es uns geht oder wie es ihnen geht. Solche Reaktionen kommen von Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Nöte haben in ihrem Leben und deswegen reagieren sie so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Avi, der Mann aus unserer Geschichte am Anfang, hätte auch gleich so reagiert. Er hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass als er dann zum Glauben gekommen ist, diesem Avi Snyder aus unserer Geschichte, er war dann wieder in einem anderen Ort in Amerika, in San Francisco, und dort auf die Straße hatte er gesehen, wie jemand mit einem T-Shirt Juden für Jesus hat dann Traktaten verteilt. Und er ist zu ihm gekommen, zu diesem Mann. Inzwischen ist Avi zum Glauben gekommen an Jesus und ist vor ihm gestanden, so Nase zu Nase, und hat gesagt, wer bist du als Gläubiger? Und dieser Kollege aus Juden für Jesus hat gesagt, ich bin ein Jude für Jesus, wer bist du? Dann hat Avi gelächelt und gesagt, ja, ich glaube, ich auch. Also manchmal ist es schwer einzuschätzen, was in den Herzen von den anderen Menschen passiert, in dem Moment, wenn sie uns oder wenn sie Jesus verspotten. Aber mir würde es lieber, dass in einem Moment, dass ich nicht so komfortabel bin, weil jemand mir was Schlechtes sagt, und dass ich trotzdem mit ihnen über Jesus rede und dass sie zum Glauben kommen. Ich mag diese kurzfristige Unbequemheit haben, sodass diese Leute zum Glauben kommen. Letztendlich ist es auch eine Entscheidung. Natürlich treffe ich nicht immer die richtige Entscheidung. Wir treffen nie immer die richtigen Entscheidungen. Aber es geht um Bequemlichkeit für uns oder ewiges Leben für andere Leute. Also was ist das Gegengift? Wenn wir konfrontiert sind vor Scham oder Angst vor Menschen, das Gegengift ist Gottes Wort. Zu wissen, Gott verspricht uns mehrmals, hunderte Male in diesem Buch, dass er bei uns sein wird. Dass wir eines Tages mit ihm sein werden, für ewig. Dass wir alles haben in ihm, was wir brauchen. Wenn alle anderen Menschen auf dem ganzen Planet dich ablehnen würden, das wird nie passieren, aber wenn das passieren würde, dann wärst du trotzdem akzeptiert von dem Gott, der dich geschaffen hat und der dich liebt. Und der für dich gestorben ist und auferstanden ist. Aber trotzdem in diesen Momenten ist unsere Sicht so klein. Wir sehen das nicht. Alles, was wir sehen, ist dieser Schmerz und diese Unbequemlichkeit. Die Botschaft, die wir haben, diese Botschaft hier, ist eine gewaltige Botschaft. Das werden wir in dem nächsten Abschnitt entdecken. Aber wir sollen uns nicht davor schämen. Das ist das Antwort, auf dem das Welt wartet und hofft. Ich weiß nicht, ob du jemals mit jemandem geredet hast, der verliebt ist. Hast du da mal so Gespräche geführt mit jemandem, der komplett verliebt ist in jemandem? Da geht das Gespräch normalerweise so. Hey, Jakob, sollen wir mal Eis essen gehen? Ja, wir können Eis essen gehen. Ja, Sarah mag auch Eis. Okay, Jakob, gut. Und danach können wir vielleicht ins Kino gehen. Was denkst du? Ist das gut? Ja, wir können ins Kino gehen. Sarah mag Filme auch. Ja, Jakob, genug mit deinem Sarah schon. Na, habt ihr vielleicht solche Gespräche geführt oder so? Wenn jemand komplett verknallt ist, er kann nur oder sie kann nur an der andere Person denken. Und alles, was in seinem Leben geschieht, erinnert sich an seine Freundin oder die Frau an seinem Freund. Man ist einfach komplett verknallt und kann nicht an etwas anderes denken. So kann es sein, wenn wir, oder na, anders gesagt, zu diesen Leuten muss man nicht gehen und sagen, kannst du mir bitte von Sarah erzählen? Nee, das macht er selber. Du hast letztendlich die Nase voll, weil er so viel von Sarah redet letztendlich. Aber du musst ihm nicht extra bitten. Erzähl mir mal, wie ist diese Sarah? Was für eine Frau ist sie? Er macht das einfach von sich selber aus. So kann es auch sein mit Evangelisation. Wenn du Jesus liebst, dann magst du einfach über ihn reden. Und ich glaube, für uns, wenn wir Schwierigkeiten haben mit Evangelisation, und für mich ist es so, dass es schwankend ist. Es kommt und geht. Aber wenn wir merken, ja, ich schäme mich vor dieser Botschaft, ich schäme mich vor Jesus, ich schäme mich oder ich habe Angst, was den anderen Leuten denken, dann sollen wir mal wieder Zeit mit Jesus verbringen und uns wieder in ihn verlieben. Weil wenn wir verliebt sind in ihm, dann wollen wir das alle wissen, weil er wirklich das Beste ist, was es gibt auf dieser Welt, viel besser als alles andere. Oder hast du mal mit einem Verkäufer geredet, der seinen Job richtig gut macht? Jemand, der nicht nur seinen Job gut macht, sondern auch das Produkt oder an das Produkt glaubt. Hast du jemals das erlebt, dass jemand einfach, ja, er sagt, ja, komm, dieses Produkt ist so genial, das hat mein Leben geändert, jetzt habe ich keine Probleme mehr in diesem Bereich wegen diesem Produkt. Es gibt manchmal solche Evangelisten, ne? Wenn du in einem Geschäft reingehst und du möchtest einfach nur einen Fernseher kaufen oder so, dann kommt der Fernseh-Evangelist und, oh, ich habe dieses Fernseher, das ist so ein genialer Fernsehen. Oder was auch immer. Oder diese Gesundheitsgeschäften oder sowas, wenn du diese, wie sagt man das, in Supplements, diese kleine, egal. Bitte? Nahrungsergänzungen, danke, ja, solche Sachen, ne? Es gibt auch Evangelisten, Nahrungsergänzungen, Evangelisten. Ja, du brauchst nur diese Ding hier und dann geht es deiner Gesundheit viel besser. Ich mag solche Leute, weil man merkt, dass was sie sagen, ist wirklich ehrlich. Es kommt von einem ehrlichen Herzen und sie glauben an das Produkt. Und ich würde viel lieber sowas kaufen, wenn ich merke, ja, es hat für diese Person funktioniert. Und er ist davon begeistert und er mag das weitergeben. So ist es für Jesus, so ist es über Jesus. Wenn du Schwierigkeiten hast, mit Leuten ins Gespräch zu kommen über Jesus, erzähl einfach mal, was Jesus für dich gemacht hat. Ich verbringe meine Zeit mit jungen Israelis hier in Berlin zu sprechen über Jesus und meistens erzähle ich einfach meine Geschichte, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, wie er mich verändert hat. Nicht komplizierte, hochkomplizierte Theologie. Ich muss nicht all die Fragen beantworten, dass diese Leute haben. Aber ich kann erzählen von dem, was ich erlebt habe. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Teil. Da lesen wir, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil. Gottes Wort ist Gottes Kraft. Wie hat Gott die Welt geschafft? Durch seine Hände? Durch Worte. Durch Wörter hat er. Er hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Wie praktisch ist das denn? Man kann das fast machen heutzutage mit Alexa, wenn man zu Hause kommt, oder mit Siri oder was auch immer. Ist ähnlich, ne? Aber dann man braucht ein bisschen Hilfe. Gott braucht keine Hilfe. Gott kann das alleine machen. Das würde ich mir auch wünschen. Es wäre Kaffee und es wurde Kaffee. Nee, leider nicht. Bei mir funktioniert es nicht. Vielleicht haben andere Leute so ein solches Talent, ne? Ja. Gott hat alles durch Worte geschaffen. Gottes Wort ist explosiv. Gottes Wort ist gefährlich sogar. Gottes Wort ist kräftig und machtvoll. Und wenn Johannes gesucht hat, um ein Wort, um Jesus zu definieren, welches Wort hat er genommen? Im Anfang war das Wort. Wörter sind so extrem wichtig und wir merken das nicht. Wie fühlst du dich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich liebe dich? Fühlt man sich schlecht? Hoffentlich nicht, ne? Sonst ist vielleicht etwas nicht so richtig da. Und wenn jemand kommt und sagt zu dir, du bist blöd, ich hasse dich, du Dummer, was auch immer, wie fühlt man sich dann an? Auch schön, angenommen. Peter fühlt sich angenommen. Also jeder darf nach dem Gottesdienst zu Peter gehen und... Nee, man fühlt sich schlecht, oder? Also wir haben so viel Kraft in unseren Worten. Wir können das Leben von anderen Menschen beeinflussen, nur mit dem, was wir sagen. wie viel kräftiger ist es mit Gott? Und das Problem, das wir machen, ist, wir unterschätzen diese Botschaft. Wir denken, oh ja, ich rede einfach mit meinem Freund, ich erzähle mal ein bisschen über Jesus, aber das kann nichts bewirken. Oder ja, ich erzähle, was Gott in meinem Leben gemacht hat, aber halt, ja, ich bin mir nicht sicher, dass es ihn überzeugen wird. Nein, also wenn du deinen Mund, wenn wir uns unseren Mund öffnen und erzählen über Jesus, geht Gottes Kraft in dem Moment hinaus. Die sind nicht leere Worte, aber wir glauben diese Lüge. Ach, ich habe einfach nur was gesagt. Oh, ich habe nur ein Traktat an jemandem gegeben. Oder ich habe einfach einen Link an jemandem geschickt, einen YouTube-Link. Und in dem Moment denken wir, wir haben nichts gemacht, das wird nichts ändern, das wird nichts bringen. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Gottes Wort ist lebendig und wir lesen in diesem Vers, wie mächtig das ist. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. In unserer Geschichte, Avi ist zum Glauben gekommen durch Gottes Wort. Dieser Mann hatte so viel Angst, er ist neben der Wand gestanden, konnte dem Avi nicht einmal ins Gesicht gucken, hat ihm einfach ein Papier gegeben und 8 Jahre später ist dieser junge Jude zum Glauben gekommen und ist jetzt der europäische Direktor von Juden für Jesus und hat tausende von Menschen erreicht mit dem Evangelium. Solche krasse Geschichten gibt's, wenn Leute sich wagen, wenn wir uns wagen und unseren Mund öffnen oder Flyer reichen oder was auch immer, dann kann Sachen geschehen. Das Problem ist, das Ergebnis ist nicht immer das, was wir uns wünschen. Wir lesen in Jesaja 55, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie den Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Was für ein wunderbares Versprechen! Sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und das ist genau das Problem. Wir wissen nicht, was Gott damit bezweckt hat. Wir wissen nur eines. Gott hat uns gesagt, wir sollen von ihm Zeugen sein. Wir sollen weitergeben das, was wir erlebt haben. Und er muss damit bezwecken, was er möchte. Wir natürlich denken, oh, ich hab mit meinem Freund über Jesus erzählt oder geredet. Und er ist nicht zum Glauben gekommen. Vielleicht hat die Botschaft für ihn nicht funktioniert. Das ist Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Gottes Wort kehrt nie leer zurück. Was für ein Versprechen. Aber wir wissen nicht, wozu oder was für einen Zweck Gott hat in dem Moment. Was ist Evangelisation? Evangelisation ist ganz einfach. Evangelisation ist nicht für Evangelisten. Evangelisation ist für jede Person, die an Jesus glaubt. Jesus hat uns herausgeschickt in die Welt, um seine Zeugen zu sein. Ich war noch nie bei einem Gerichtsfall oder sowas. Ich musste noch nie dorthin. Vielleicht habt ihr das mal erlebt. Vielleicht musstet ihr Zeugnis abgeben. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist ziemlich einfach zu machen. Du gehst dorthin und sie fragen dich, was ist passiert? Und dann sagst du, ja, das Auto ist aus einer Seitenstraße gekommen und vor meines Erachtens zu schnell und hat dem Fahrradfahrer geschlagen. Das musst du einfach sagen. Du musst nicht irgendwie so ein Fachwissen haben über, wie schnell Autos fahren dürfen oder was für eine Marke das Auto war oder alles so genau analysieren oder kalkulieren, ausrechnen, welcher Winkel der Fahrrad vorbeigefahren ist. Nein, du musst einfach erzählen, was du gesehen hast. Ich bin froh, weil ich bin nicht ein hoch ausgebildeter Mensch. Ich bin nicht ein hoch ausgebildeter Theologe, der alles erklären kann über alles Mögliche in die Bibel. Aber ich weiß, was Jesus für mich gemacht hat. Und das wisst ihr ja auch. Und das ist das Tolle an Evangelisation. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Jesus hält uns an die Hand und nimmt uns zu Leuten, sodass wir über dem reden, was er Gewaltiges in unserem Leben gemacht hat. Weiter lesen wir, es ist Gottes Kraft zum Heil für jeden, der daran glaubt oder jedem Glaubenden. Und das ist der Knackpunkt. Es ist nur Gottes Kraft, wenn wir daran glauben. Wisst ihr, was der einzige Weg ist, Gottes Wort machtlos zu machen ist? Das einzige Weg, wie wir Gottes Wort machtlos machen können, ist es nicht weiterzugeben. Wenn wir es nicht weitergeben, dann können Leute nicht daran glauben. Paulus sagt in Römer 10, ein bisschen später in dem gleichen Buch, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Das ist eine ganz einfache Argumentation, oder? Man muss an etwas hören, sodass man daran glauben kann. Leute können nur glauben, wenn sie verstanden haben, wer Jesus ist. Und wir glauben fest daran, dass Gottes Wort Leben ändern können. Und das erleben wir auch in unserer Arbeit. Es ist so schön, wenn wir mit jüdischen Menschen zusammenkommen und wir reden über Jesus. Wir machen jetzt seit Januar machen wir eine Gruppe in unserer Wohnung von jungen Israelis. In Israel studiert man nicht die verschiedenen Religionen. Man lernt einfach nur an die Schule nur das Judentum. Oder wenn man Araber ist, dann kann man auch Islam oder Christentum studieren, aber das ist dann separat, das ist nicht zusammen. Also man lernt eigentlich nur über das Judentum. Die meisten Israelis haben gar keine Idee über Jesus, wer er ist, was er gemacht hat. Es wurde gesagt, dass das Neue Testament ein verfluchtes Buch ist, man darf das nicht lesen. Für die Säkularen ist das ja nicht so schwierig, aber trotzdem haben sie keinen Zugang. Dann kommen sie nach Berlin und sind offener. Und wir dürfen Zeit mit ihnen verbringen. Wir machen jetzt einen Bibelkreis, wo wir durch das Matthäus-Evangelium lesen. Und es ist so ein Privileg zu sehen, wie Leute das erste Mal das Neue Testament lesen. Vor kurzem ist es geschehen, dass ein junger Mann war bei uns und hat aus Matthäus 5 gelesen, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen. Und er meinte, mein ganzes Leben lang wurde mir gesagt, dass Jesus für den Heiden ist. Dass er gekommen ist, um eine neue Religion zu schaffen und zu kreieren. Und jetzt, wir sind nicht einmal an die Seite 7 in diesem Neue Testament. Und ich lese, dass Jesus ist gekommen, nicht um das Gesetz abzuschaffen, sondern das zu erfüllen. Und wir leben für solche Aha-Momenten. Deswegen machen wir unsere Arbeit. Bevor ich weitermache mit das Ende, das letzte Teil. Es gibt verschiedene Flyer hinten auf dem Büchertisch. Vorstellungsflyer mit mehr Informationen über uns und was wir machen, warum wir das machen. Und eine Antwortkarte. Ihr dürft beide nehmen und das weitergeben oder die Antwortkarte ausfüllen und zurückgeben. Wir verschicken ein kostenfreies Rundbrief mit Gebetsanliegen, mit Stories, mit Geschichten, mit alles Mögliche drinnen. Also das kannst du alles durch die Antwortkarte abonnieren. Also bitte mach das. Bitte bete für die Arbeit. Bitte bete für diesen jungen Mann. Ich nenne ihn Amnon. Bitte bete für solche Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Sie haben gehört, jetzt muss es wirklich zum Glauben führen. Wir haben auch Bücher und DVDs, eine CD. Es gibt alles Mögliche. Bitte guck mal hinten. Also wir glauben deswegen, verkündigen wir weiter, weil wir wollen, dass Leute diese wunderbare Erfahrung selber machen können. Also bis jetzt ist alles gut mit dem Bibelvers. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. klingt super, wunderbar. Paulus, du kannst einfach einen Punkt setzen und alles ist prima. Aber er macht das nicht. Dann fuhr er fort und sagt, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Hoppa. Warum schreibt der Paulus das? Das wäre perfekt gewesen, oder? Warum hat er das hinzugefügt? Das brauchen wir nicht, oder? Paulus hat unsere Berufung verstanden. Deswegen hat er das geschrieben. Warum dem Juden zuerst? Weil Gott uns ausgesondert hat als sein missionarisches Volk. In 1. Mose 12 lesen wir, wie er Abraham auserwählt hat und gesagt, durch dich werde mein Segen herausfließen in die ganze Welt, zu allen Nationen. Alle Nationen werden durch dich gesegnet werden. Was ist Segen in diesem Kontext? Ewiges Leben durch Jesus. Heutzutage gibt es Menschen, die sagen, ja, Juden brauchen Jesus nicht. Ich frage mich, warum, wenn Jesus so klar sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand heißt auch Juden. Wir sind auch da inkludiert. Wir brauchen auch das Evangelium. Dem Juden zuerst. Warum zuerst? So, dass wir daran glauben können. Und so, dass wir dann unsere Berufung erfüllen können und das Evangelium an anderen proklamieren oder verkündigen. Dazu sind wir auserwählt worden, nicht zur Errettung, sondern um ein missionarisches Volk zu sein. Aber ein missionarisches Volk für die Nationen, für euch, weil Gott euch so sehr liebt. Man könnte auch behaupten, dass Gott euch mehr liebte als uns, weil er hat uns ausgesondert, um euch zu erreichen. Das ist auch was Krasses. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Neues Leben, ewiges Leben, Ziel und Zweck für das Leben hier. Alles durch Jesus, durch dem, was er für uns gemacht hat. Wir sollen uns nicht daran schämen. Wir können Kraft in seiner Gegenwart finden. Die Botschaft funktioniert und bringt Hoffnung in eine Welt, die komplett hoffnungslos ist. Wir haben im Auto über Klimawandel und alles Mögliche geredet. Sehr viele Leute machen sich Sorgen, um wie es weitergehen wird in der Zukunft. Wir haben Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung. Jesus kommt zurück. Die Welt aber muss in diese Hoffnung hören, sodass sie daran glauben können. Und wer wird ihnen sagen? Wir alle. Überm Café, an die Arbeit, in der Schule, egal, im Kino. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist wirklich, sind wir bereit, das zu machen? Sind wir bereit, unsere Unbequemheiten in dem Moment beiseite zu setzen, sodass andere Leute eine Chance haben, an Jesus zu glauben. Beten wir zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine wunderbare Botschaft. Danke, dass diese Botschaft ändert Leben. Danke, dass wir ein neues Leben mit dir haben dürfen. Danke, dass du uns transformiert hast durch dein Blut. Jesus, danke, dass wir alles finden in dir, was wir brauchen und viel, viel mehr. Vater, schenk uns bitte einfach den Mut, das zu machen, was du uns dazu berufen hast. Herr, bitte vergib du uns, wenn wir uns schämen, wenn wir ja, an uns denken und nicht an anderen. Und bitte stärk du uns. Vergib uns und stärk du uns, sodass wir deine Arbeit weitermachen können. In Jesu Namen. Amen.